Applaus vor der Predigt, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ihr wisst ja noch nicht, was kommt, aber es tut gut, wieder hier zu sein. Auch vor so einem prall gefüllten Haus, so viele Menschen, die heute am Pfingsten hier sind, das freut mich so sehr. Ich stelle mich kurz vor, oder? Nach so einer langen Zeit, bevor wir nicht hier waren. Also ich heiße Markus Oppermann und bin Pastor dieser wunderbaren Gemeinde hier, dem Gospelhaus. Eine evangelische Freikirche. Es ist so großartig, was wir alles gemeinsam erleben dürfen. Auch die Geschichten, die wir gerade gehört haben von den Täuflingen. Das ist so stark. Wir haben eine Predigtserie und der Haupttitel lautet Leben mit göttlicher Kraft. Und den Untertitel habe ich heute benannt mit Glauben inmitten von Schmerz. Hat etwas mit den Erfahrungen der letzten Wochen zu tun und ich möchte euch gern mitnehmen und keine Predigt ohne Hoffnung, nur dass ihr es gleich mal wisst. Und Ziel ist auch nicht, Mitleid zu bekommen, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel dieser Predigt ist es, dass wir aufgebaut werden und wissen, dass Gott auch in herausfordernden Zeiten an unserer Seite ist. Ich weiß nicht, was du mit Pfingsten überhaupt verbindest. Ich habe gelesen von jemandem, der schreibt, naja, Pfingsten ist ein verlängertes Wochenende zwischen Angrillen und Einkommenssteuer einreichen. Ich hoffe, es bedeutet für uns als Christen viel, viel mehr. Und tatsächlich denkst du vielleicht bei Pfingsten, ja, es ist die Geburtsstunde der Kirche und du hast recht. Oder du denkst an Feuer und an Kraft und an Beben und an Reden in einer neuen Sprache, die wir nicht erlernen mussten, sondern die der Heilige Geist uns gibt, um Gott anzubeten. Alles richtig. Doch in den letzten Wochen ist mir ein Aspekt aufgefallen in Bezug auf Pfingsten, den ich so noch nie auf dem Schirm hatte. Zumindest nicht in dieser Dimension. Wenn wir daran denken, dass die Jünger nach der Himmelfahrt wussten, dass Jesus beim Vater ist, es ihm gut geht, war da dennoch eine Leere in ihnen und auch ein Verlust, weil Jesus war nicht mehr da. Der Tröster wird verheißen, der Heilige Geist, und das griechische Wort, das im Neuen Testament zu finden ist, für ihn heißt Parakletos. Und das bedeutet, jemand, der an die Seite gestellt wird zum Trost. Und ihr werdet mir recht geben, es braucht nur einen Tröster, wenn wir auch Verlust erleben oder Trauer. Sonst braucht es ihn nicht. Aber Jesus sagt, ich weiß, dass ihr in dieser Welt herausgefordert werdet. Aus diesem Grund sende ich euch einen Tröster, gerade und ganz besonders in den Zeiten von Schmerz, Verlust und Unsicherheit. Ich glaube sogar, dass Gottes Nähe ganz besonders in den dunklen Stunden des Lebens zu erfahren ist. Vor langer Zeit, genau genommen 1000 Jahre bevor Jesus auf die Welt kommen sollte, lebte ein sehr bekannter König, sein Name ist David. Er kannte die dunklen Stunden und er hält einiges in den Psalmen fest. Zwei wollen wir uns anschauen. Zwei der wohl bekanntesten Psalmen. Da gibt es einmal 139 und hier spricht David und es ist mir fast, wie wenn er prophetisch auf Pfingsten hinschreibt und er schüttet sein Herz aus und zeigt in einer Zeit der inneren Not, wie seine Beziehung mit Gott aussieht. Er sagt, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du sogar, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. In der Vorbereitung war es, wie wenn der Geist Gottes sagt, da ist jemand gerade im Livestream, der liegt tatsächlich mit Schmerzen und schaut diese Predigt an. Und ich möchte dir zusprechen, dass der gute Hirte an deiner Seite ist und dass du nicht alleine gelassen bist. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Danke, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns dein Wort öffnest und es lebendig machst und inspirierst. Und ganz besonders auch da, wo Menschen gerade herausgefordert sind. Du bist uns nahe. Ich bete, Herr, dass dein Trost heute zu jedem Einzelnen von uns geht. Deine Stärke und deine Kraft. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel kennt Not und Trauer, verschweigt es auch nicht, spricht ganz ehrlich davon. Sie spricht von Verletzlichkeit, vom Tod und dem damit verbundenen Schmerz für die, die zurückbleiben. Von Verlust also. Natürlich glauben wir, dass Gott ein Gott der Heilung ist. Natürlich glauben wir, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen und uns nur Dinge treffen, die er auch zulässt. Beide Wahrheiten gehören irgendwie zusammen, aber ehrlich gesagt, manchmal schwer unter die Füße zu kriegen. Da gibt es eine Spannung zwischen Finsternis und Licht. Niemand von uns, auch wissend, dass in den schweren Zeiten unsere Beziehung zu Gott stärker werden kann, aber niemand von uns würde das Gebet sprechen, Herr, treff mich mit deinem Schmerz. Das würde niemand machen von uns. Aber ehrlich, wir können uns die Dinge des Lebens nicht immer aussuchen. Ein Leben ohne Verlust und Leid, so sehr ich es mir wünschen würde, aber so eine Option gibt es nicht. Verlust ist real, auch für Christen. Die Jünger haben Jesus nicht mehr an ihrer Seite gehabt. Da war Schmerz trotz Hoffnung und ihr Lieben, das ist auch keine Schwäche. Verlust hat viele Gesichter. Es kann der Tod eines geliebten Menschen sein, Trennung, Ehescheidung, Krankheit, Ausgrenzung. All das ist mit Schmerz verbunden. Verluste reißen Lücken im Alltag, im Herzen, manchmal auch im Glaubensleben. Es gibt den Film Die Hütte, da wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der etwas ganz Tragisches erfahren hat. Sein jüngstes Kind wurde entführt, missbraucht und umgebracht. Und er selbst zieht sich in seinem Schmerz immer mehr zurück und sogar das Leben seiner Familie steht irgendwie auf dem Spiel. Die Beziehungen sind gebrochen, nichts ist mehr, wie es vorher einmal in dieser fünfköpfigen, glücklichen Familie war. Und dann findet er Post und wird eingeladen zu einem Wochenende mit Gott. Er geht los und tatsächlich dann trifft er Gott den Vater, den Heiligen Geist und Jesus. Im Gespräch mit Gott, Papa, sagt der Herr zu ihm, weißt du, wenn der Schmerz in dir so groß wird, kann es manchmal sein, dass man seinen Blick auf Gott verliert. In den letzten über 30 Jahren unseres Dienstes haben wir viele Menschen begleitet, auch einige von euch in herausfordernden Zeiten der Krankheit, der Not. Ich weiß, dass Menschen hier sind, die Verlust erlebt haben, weil ein Mensch gestorben ist, viel zu früh, überhaupt immer viel zu früh. Durch Krankheit herausgefordert sind, vielleicht ein behindertes Kind bekommen haben, ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft. Mit all diesen Geschichten ist dieser Raum gefüllt. Ich nehme euch mit zum Samstag, den 26. April. Ist noch gar nicht so lange her. Etwa gegen 18 Uhr telefonierte ich mit meinem Papa, so wie ich es eigentlich fast jeden Tag seit dem Tod von meiner Mama vor 7 Jahren getan habe. Natürlich haben wir uns immer wieder auch getroffen, nicht nur hier in den Gottesdiensten, sondern auch in meinem Elternhaus. Unsere Telefongespräche waren mal länger, mal kürzer und an dem Samstag war es ein kürzeres Gespräch, in dem Papa sich einfach entschuldigt hatte dafür, dass er sagt, ich kann am Sonntagmorgen, mir geht's nicht so gut, nicht in den Gottesdienst kommen. Ich würde dann mittags beim Grand Opening nach Aachen, da würde ich dann kommen und dabei sein, damit ich fit bin. Ich sage, Papa, selbstverständlich, also ich finde auch ein Gottesdienst am Sonntag ist auch okay. Sonntagmorgen hörten wir, dass er ins Krankenhaus kam Eine Katheteruntersuchung stand an und nach den beiden Gottesdiensten beruhigte mich eigentlich eher die Nachricht, die dann kam, dass da noch ein Notfall zwischengeschoben wurde und seine Untersuchung nach hinten gesetzt. Ich fand, das war eine gute Nachricht, dann ist er offensichtlich nicht der Notfall gewesen. Direkt nach dem Eröffnungsgottesdienst in Aachen um 7:15 kam ein älterer Bruder in den Saal. Und weil es ja so viele Menschen waren, die gekommen sind, dachte ich, er war vielleicht zum Gottesdienst. Nichts ahnend, dass er aus dem Krankenhaus kam und mir und uns persönlich die Nachricht bringen wollte, dass Papa um 16.47 Uhr schon verstorben ist. Das ist wie ein dunkles Tal, in dem du plötzlich bist. Das Tal, von dem der Psalm 23 ganz offen spricht. In diesem Tal gibt es Trauer und Trauer, das werde ich noch beleuchten, ist etwas zutiefst Heiliges. Es ist nichts, für das wir uns schämen müssen. Gott hält unsere Tränen aus. Auch alles, was mit Trauer und Verlust verbunden ist. In einer Welt voll Schnelligkeit und Stärke, da wirkt Trauer manchmal störend. Aber weißt du, sie ist heilig und sie ist notwendig. Auch in der Bibel trauern Menschen. David hat getrauert. Der kürzeste Vers, den du findest in der Heiligen Schrift, steht vermutlich im Johannesevangelium im 11. Kapitel, Vers 35. Da heißt es, Jesus weinte. Auch Jesus kannte Verlust. Im Verlust und der Trauer beginnt ein Prozess, der nicht immer linear Punkt für Punkt läuft, sondern einige Bereiche enthält, die immer da sind, sich aber abwechseln können. Zum Beispiel der Punkt des Nicht-Wahrhaben-Wollens oder des Verdrängens. Wut, Hoffnung, realisieren können und dann wieder verdrängen. Da brechen Emotionen in der Seele aus, auf die Gott aushält, wie gesagt. In der Bibel schreien Menschen ihre Wut und ihren Schmerz heraus. Du musst nur mal die Klagelieder anschauen im Alten Testament oder viele auch der Psalmen, die da sehr offen mit umgehen. Psalm 23 wurde für mich von dem Bild des guten Hirten, das so wunderbar geschrieben wird, und den Schafen, wurde für mich von einer Geschichte, von einem Bild zum Erleben. In den 6 Versen werden wir an die unterschiedlichsten Orte geführt. Und die meisten kennen den Psalm 23 ja. Es ist ja wunderbar, wie es beschrieben wird, dieses schöne Bild vom guten Hirten und zu uns als den Schafen. Da geht es auf die grüne Wiese und zu den frischen Wassern, auf die richtige Straße. All das sind Dinge, die der Seele gut tun. Und dann eigentlich ansatzlos kippt plötzlich die Stimmung in diesem Psalm. Die klassische Übersetzung von Martin Luther lautet: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. In modernen Übersetzungen wie Hoffnung für alle und andere findet man Varianten wie Tal der Finsternis, finstere Schlucht, Schlucht des Todes, Tal der tiefsten Dunkelheit, Tal der Finsternis, tiefes, dunkles Tal. Egal wie du es nennst, es hört sich nicht gut an. Der hebräische Ausdruck im Originaltext ist ein zusammengesetztes Wort tatsächlich aus Tal, steht genauso da, und dann im Hebräischen Zal Mavet, Zal ist Schatten und Mavet ist der Tod, also tatsächlich ein Tal des Todesschattens. Die Elberfelder Übersetzung ist dem Grundtext am nächsten und sagt: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das Tal des Todesschattens steht für existenzielle Bedrohung. Nicht nur einfach für Dunkelheit, jemand hat das Licht ausgemacht, sondern das ist etwas, wo sich auch in deinem Inneren, in deiner Seele ganz viel abspielt. Da geht es um Angst, da geht es um Not, um Todesnähe. Ein Ort der Angst. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt zu diesem Ort. Ich wollte mal wissen, wie lang geht denn diese Wanderung? Also wenn ich wandere, ich habe gern im Vorfeld eine Info. Wann starten wir und wann kommen wir etwa an? Und steht dann noch ein kaltes Bier bereit? So, hier wird uns gar nichts gesagt, wie lang der Weg ist, weil er offensichtlich unterschiedlich lang im Leben eines Menschen sein kann. Eine kurze Episode oder eine längere Strecke. Interessant ist, dass das sehr oft in der Bibel vorkommt, dass kein genauer Start- und Endpunkt gegeben wird. Josef, der landet unverschuldet im Gefängnis, der weiß nicht, wie lange er dort hockt. Mose hatte Zeiten der Herausforderung, wusste nicht, wie lange geht das alles. Die Ruth hat sich die Frage gestellt, wann kommt endlich mein Ehepartner um die Ecke? Israel musste um Jericho ziehen, keinerlei Angabe, wie oft, bevor die Mauern fallen, sondern nur die Anweisung, jetzt marschiert los und haltet den Mund. Jesus am Kreuz, wie lange wird die Leidenszeit dauern? Jesus hatte nach der Auferstehung seinen Jüngern gesagt, hey, wartet auf den Tröster. Keine Angabe, wie lang. Nur wartet. Ach ja, Jesus selbst hat gesagt, ich komme bald. Also ehrlich gesagt, ich wäre nicht von 2000 Jahren ausgegangen. Was passiert eigentlich im Tal des Todesschattens mit uns, den Schafen? Auch die Frage habe ich mir gestellt. Das wird sicherlich auch unterschiedlich erlebt. Und ich nehme euch einfach ganz offen und transparent in meine Zeit mit. Wie gesagt, es geht nicht um Mitleid. Es geht um ein ehrliches Draufschauen, wie das Leben sein kann. Der Tod meines Papas hat Menschen in meinem Umfeld verunsichert, mich selbst auch. Ein sehr guter Freund sagte im Nachgang, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich dir begegnen sollte. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich wusste nicht, ob ich anrufen soll. Ich hab nicht gewusst. Ich sage, don't worry. So ging es eine ganze Reihe von Leuten. Ich war ja selbst verunsichert. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie reagieren Schafe, wenn sie in Stress kommen und Angst? Ich habe einen guten Vortrag angehört vom Professor Dr. Thilo Stadelmann, der am Samstag bei uns zweimal sprechen wird. Er hat davon gesprochen über die Möglichkeiten, die KI uns gibt. Und von daher, du solltest United auf gar keinen Fall verpassen, weil ich habe etwas gelernt, dass ChatGPT ein gutes Werkzeug sein kann in manchen Gelegenheiten. Und so habe ich einfach mal eingegeben, beißen Schafe. Die Antwort war, eigentlich beißen Schafe nicht. Außer, wenn sie sich bedroht fühlen. Doch dann benutzen sie meistens ihren Kopf und rammen andere Schafe oder auch Menschen. Wenn ein Schaf einen Hirten beißen sollte, wäre das äußerst ungewöhnlich und ein Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, nämlich Schmerz, Krankheit oder eine falsche Haltung. Das hat mich aufhören lassen. Es kommt also auf die Haltung an. Beißen ist extrem selten, passiert in ungewöhnlichen Situationen. Wie gesagt, wenn ein Schaf krank ist, gestresst oder fehlgeprägt. Also mit fehlgeprägten Menschen kenne ich mich aus. Bin ich doch zuweilen selbst von Menschen fehlgeprägt worden. Und es braucht eine neue Prägung. Fehlgeprägt vielleicht, aber fehlgeleitet durch den Hirten niemals. Inmitten des Tal des Todes gab es so viel ehrliche Anteilnahme über den Verlust dieses Gemeindegründers. Wir haben so viel Post bekommen, wir konnten noch gar nicht alles beantworten. Auch über die Social Medias, Hunderte aus der ganzen Welt. Und wisst ihr was, das hat gut getan. Und ich möchte euch allen von ganzem Herzen, auch im Namen von Nicole und unserer Familie, danken. Ihr wart so großartig. Ich kann mich nur bei euch von ganzem Herzen dafür bedanken. Das trägt in Zeiten der Trauer. In den Hunderten von Briefen gab es einen weißen Umschlag. Und Gott, ob du es glaubst oder nicht, aber Gott hat mir eine gewisse Gabe gegeben, zu erkennen, ob etwas Gutes in einem Umschlag steckt oder nicht. Und hier wusste ich, da kommt etwas Komisches raus und so war es. Kurz nach dem Tod von Papa hat jemand gedacht, er muss mir schreiben, dass über die Art und Weise, wie mein Papa entschlossen hat, sich beisetzen zu lassen, dass das eine Rebellion gegen Gott ist und hat ihm förmlich das Heil abgesprochen. Jetzt musst du wissen, das war einer von Hunderten von Briefen, aber weißt du, wie laut dieser Brief gebrüllt hat in die Seele eines Schafes, das gerade im Tal der Finsternis ist? Und die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, wir dürfen solchen Menschen bösen Worten, die ganz besonders hart dich treffen im Tal des Todesschattens, wir dürfen diesen Leuten keine Macht über unsere Seele geben. Im Gegenteil, es wird entwaffnet durch Vergebung, die wir aussprechen. Vielleicht bist du enttäuscht über deinen Pastor, aber das konnte ich nicht im ersten Moment. Überhaupt nicht. Da waren ganz andere Gefühle und Emotionen da. Ich habe mich geärgert über Menschen, die das theologisch jetzt versucht haben, mit der Urnenbeisetzung das irgendwie dann gerade rücken zu wollen. Wenn du dazu Fragen hast, red nicht mit anderen Leuten und verunsichere, sondern komm einfach auf mich zu und dann klären wir das in aller Ruhe, weil das ist wirklich zu verstehen. Es hat wehgetan und ich hoffe, ich habe im Tal des Todes niemanden anderen gebissen. Vielleicht geboxt, okay. Und manches tut mir auch echt leid und ich habe mit Leuten auch die Gespräche geführt. Das ist eine Situation, die kannst du dir nicht planen. Plötzlich, wie im Psalm 23, ist es einfach da. Aber das Schöne ist, dass die Herde im Tal des Todesschattens nicht alleine ist, sondern der gute Hirte, der Heilige Geist, der Parakletos, der Tröster, ist an unserer Seite. Und wo ein Schatten ist, da muss auch Licht sein. Im Psalm 23, da ändert sich ja die Sprache des Psalmistens. Am Anfang spricht er von Gott, so in der dritten Person. Und dann im vierten Vers wird das sehr persönlich. Dann sagt der Psalmist, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Im Ort der Finsternis, der Herausforderung, gibt es ein Maß an göttlicher Gegenwart, die sonst nirgends im Leben zu erfahren ist. Verlust und Enttäuschung geben uns einen Zugang zu Gott, wie es sonst nirgendwo möglich ist. Im Tal des Todes kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder du wendest dich im Schmerz ab von Gott oder du rennst in die Arme des Trösters. Einen anderen Weg gibt es nicht. In die Arme des Trösters zu rennen bedeutet, ich gebe ab jetzt, verstehen zu wollen. Ich verzichte auf mein Recht, eine Erklärung zu bekommen. Weil weißt du, Gott ist Gott und wir sind die Menschen. Gott ist nicht mein Chef, ist mein Chef, aber ich bin nicht sein Chef. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe Gott nicht zu sagen, wie die Sachen laufen sollen, wie ich sie vielleicht für richtig empfinde, sondern ich habe zu sagen, Gott, ich vertraue dir auch in den schweren Situationen. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament. Sein Name lautet Hiob. Eine Story von einem Mann, der beschrieben wird als gottesfürchtig, als ein Mann, der Gott liebt. Und er hat Erfolg gehabt, verheiratet, hat zu richtig viel Besitz. Er war einer der Reichsten, vielleicht sogar der Reichste in der ganzen Gegend. Und die Ehe brachte 10 Kinder hervor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Ehe so richtig glücklich war von den beiden, aber immerhin 10 Kinder waren ja da. Und dann kommt eine Nachricht, die den Hiob erreicht, und das ist ja sprichwörtlich geworden, Hiobs Nachrichten, und man verbindet damit eben schlechte Dinge, die einem mitgeteilt werden. Und dann kommt eine Nachricht und Hiob erfährt, all seine großen Rinderherden sind von einem anderen Volk entführt worden Die Schafe sind dann weg, die Ziegen sind weg und so weiter. Also sein ganzer Besitz wird geraubt. Das kommt Schlag auf Schlag. Kommen die Boten. Und dann kommt die schlimmste Nachricht, die Eltern überhaupt erfahren können. Da ist nicht ein Kind zu Tode gekommen, sondern alle 10 gemeinsam bei einem Unglücksfall. In all dem sagt Hiob, nackt bin ich auf diese Welt gekommen und nackt gehe ich wieder. In all diesen Herausforderungen bleibt er dennoch treu. Dann kommen seine Freunde, das gefällt mir irgendwie, die setzen sich dann tagelang zu ihm. Was sie alles reden ist, naja. Ich finde es auch mühsam zu lesen, das ist eine der längsten Episoden im Buch Hiob. Aber dann geht es zum Ende hin und die meisten Theologen sagen, dass die Zeit des Verlustes für Hiob ein kurzer Abschnitt seines Lebens war. Aber auch das wird uns nicht genau gesagt. Ich hoffe, dass es so war. Am Ende des Buches gibt es eine Aussage dieses Mannes im 42. Kapitel, Vers 5. Da sagt er, ich hatte Gott von dir nur vom Hörensagen vernommen. Das sagt dieser tiefgläubige Mann. Sagt, ich hatte es nur vom Hörensagen von dir vernommen. Aber jetzt in diesem Leid, in dem Leid, in dem er auch seine Gesundheit übrigens verloren hatte, in diesem Leid begegnet ihm Gott offensichtlich in einer Dimension wie nie zuvor. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, nun hat mein Auge dich gesehen. Trauer ist nicht Mangel an Glaube, sondern Ausdruck von Liebe. Wie gesagt, sie führt dich zum Tröster oder weg von Gott. Schmerz wird nicht sofort genommen, aber er wird verwandelt Stück für Stück. Trauer ist Begegnung mit einer Angst, von der man gehofft hat, dass sie nicht real ist. Ist eine absolute Grenzerfahrung. Aber wir leben in einer zerbrochenen Welt, die unter Sünde steht. Wir tun gut daran, über dieses Thema mal nachzudenken. Jesus spricht in der wichtigsten Predigt, die er gehalten hat, in der Bergpredigt, spricht er eine Verheißung aus über Trauer. Er sagt, glücklich sind die, trauern, denn sie werden Trost finden. Wir finden Trost im Heiligen Geist, ihr Lieben. Auch in Zeiten der größten Not. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Psalm 56, Vers 9. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Der Weg führt durch das Tal hindurch und ich bin so dankbar, dass der Psalm 23 ja nicht endet im Tal des Todesschattens, sondern es geht weiter. Da wird uns ein Tisch vorbereitet, ein Kelch ist da, überfließend. Und dann die Zusage, wir dürfen im Haus des Herrn bleiben, immer da. Es gibt eine Ewigkeit, das ist kein billiger Trost, sondern das hält uns echt in Zeiten der Herausforderung, zu wissen, es gibt eine Ewigkeit ohne Schmerz, ohne Leid, keine Träne. Wenn noch eine da ist, wischt sie der Herr selbst ab. Psalm 139, wir haben es gelesen. Für Gott ist das Dunkel nicht finster, sondern er kommt mit seinem Licht hinein. Glauben inmitten von Schmerz bedeutet nicht immer stark zu sein, es bedeutet gehalten zu werden. Dafür brauchen wir einander. Wir sind eine Gemeinde, die miteinander feiert, aber die auch in der Trauer, im Verlust zusammensteht. Das habe ich erfahren wie noch nie zuvor. Auferstehung bedeutet nicht Umgehung des Schmerzes, sondern Verwandlung. Verlust bleibt Teil der Biografie, aber ich habe mich entschieden für mich und ich gebe dir den Rat auch mit. Verlust und Trauer darf unsere Zukunft nicht in eine negative Bahn bringen. Darf unser Leben nicht länger bestimmen und definieren. Es gibt eine Zeit der Trauer und die ist heilig, das habe ich gesagt, liegt eine Verheißung drauf. Aber sie darf dich nicht zerstören. Nur weil wir Verlust erlebt haben, gibt es uns nicht das Recht, Gott zu beurteilen. Mein Warum darf mich niemals vom Hirten trennen. Wenn man Grund zum Feiern hat, ist nicht schwer, Gott zu danken. Das richtige Opfer kommt dann, wenn die Umstände gar nicht nach Feiern aussehen. das Opfer zu bringen. Ich gebe mein Recht, es zu verstehen, auf. Ein paar Tage nach dem Tod meines Papas war es eine fürchterliche Nacht des Todesschattens, in der ich mich befand. Und ich lag in unserer Küche, ich weiß nicht wie viele Stunden in dieser Nacht, und ich brachte all meinen Schmerz zu Gott. Auch die Anklage, auch die Wut, all das habe ich ihm gebracht. Und dann hörte ich irgendwo den Ruf, wo bist du? Erst am nächsten Morgen, später habe ich herausgefunden, es war meine Frau, die gerufen hat, weil sie gedacht hat, wo steckt denn der? Aber für mich war es in diesem Augenblick, wie wenn Gott selbst hineinspricht, weil es mich so sehr erinnert hat an den Anfang der Menschheit, als Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Dann ruft Gott sie, sie fliehen vor dem guten Hirten. Wir haben einen Riesenfehler gemacht, unter dem wir heute die ganze Welt noch leiden. Sie trennen sich von Gott und dann verstecken sie sich, als ob der Allmächtige nicht weiß, hinter welchem Busch sie sitzen. Und dann ruft Gott sie. Und dieser Ruf war ja nicht, wo seid ihr jetzt gerade, in welchem Eck vom Garten Eden? Nein, der Ruf war, wo stehst du in deiner Beziehung zu mir? Und es war mir ja klar, ich habe da ja oft genug auch drüber gepredigt, und von daher war es mir sofort klar, dieser Ruf, wo bist du, geht direkt an mich. Und die Frage, wo stehst du, Markus, in der Beziehung zu mir? Und es war ein Ring, und ich habe gesagt, Gott, wenn ich jetzt aufstehe, brauche ich deinen Trost, deinen Beistand, deine Hilfe. Wenn ich mich gleich erheben werde, dann möchte ich dir sagen, ich will enger mit dir gehen in der Zukunft, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Während niemand umherschaut, Gott ruft heute Morgen. Er ruft Menschen, die bisher ohne ihn unterwegs waren. Und wenn sie hier sind und sagen, ich möchte heute eine persönliche, freiwillige Entscheidung treffen. Und es geht nicht um Konfession, Denomination, es geht jetzt um die persönliche Beziehung zu dem guten Hirten. Und wenn sie hier sind und sagen, Markus, bete doch bitte für mich. Ich möchte heute meine Entscheidung festmachen. Ich will Jesus ein Ja geben. Dann streck einfach deine Hand dem Himmel entgegen. Signalisiert damit, Jesus, hier bin ich und ich gebe dir jetzt mein Leben. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Oben auf der Galerie, am Livestream, überall wo Menschen sind. Der Retter hat seine Hand gerade ausgestreckt. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen und mit diesen kostbaren Menschen, die sich gerade Gott entgegengestreckt haben, lasst uns ein gemeinsames, kurzes, aber kraftvolles Bekenntnis beten, indem wir alle sagen, Herr Jesus Christus, sei du mein Hirte. Danke, dass du mich tröstest in den herausfordernden Zeiten. Dass du mir meine Schuld vergibst. Dass du den Schuldschein zerrissen hast. Und ich dein Kind sein darf. Dir will ich folgen und dich ehren. Mein Leben lang.